Erinnerung weiter zu den Sendschreiber. Das wäre jetzt Offenbarung 2, 12 bis 17. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe. Das sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst. Da, wo der Thron des Satans ist. Und dass du an meinem Namen festhältst und dein Glauben an mich nicht verleugnet hast. Auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde. Da, wo der Satan wohnt. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche Leute hast, die an der Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israel zu legen, so dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast du auch solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben, und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Werdet ihr gesehen, dass Gott es so gemacht hat in seiner Weisheit? Und zwar das ist ein geistliches Prinzip, dass bevor er am Johannes auch die Zukunft enthüllt und offenbart, dass vorher das Tor der Buße praktisch geschaltet ist. Dass hier sieben Sendschreiber sind, sieben ist immer die Vollzahl Gottes, wo praktisch die ganze Anfälligkeit des Volkes Gottes, auch die ganze Not des Volkes Gottes von Gott her seelsorgerlich angegangen wird. Der Herr Jesus als Herr der Gemeinde geht durch die Gemeinde und zeigt praktisch, wo das Elend sitzt, selbst in blühenden Gemeinden wie Ephesus. Haben wir ja gesehen, dass es besonders, sagen wir mal, intim war, von der Persönlichkeit her, weil es die Gemeinde vom Johannes war, seine eigene Gemeinde wird zuerst die erste Liebe aufgedeckt, nämlich dass sie weg ist. Dann haben wir gesehen, wie von seinem Schüler, von Polycarp, die Gemeinde in Smyrna kam, eben die Gemeinde, die Märtyrergemeinde war. Und es geht dann weiter, wir kommen jetzt zu der Gemeinde nach Pergamus oder Pergamon. Und zwar, man sieht hier, wie es fortschreitet. Man könnte eigentlich sagen, es beginnt blühend bei Ephesus, durch eine Verfolgungszeit wird sogar zur Reife geführt und dann beginnt der Abstieg. Und genauso war der Abstieg auch kirchgeschichtlich. Es ging immer stärker bergab, kirchgeschichtlich. Das heißt, die Gemeinde Jesu hat praktisch, je weiter das ging, je schlimmer ist sie geworden. Die schlimmste Zeit war dann das Mittelalter, wo alles nur noch dunkel war. Hexenkult, Verfolgung jedes wahren Gläubigen, Katastrophe. Katholizismus auf der Hochblüte. Und dann gab es am Schluss, und so genau sind die Sendschreiber aufgebaut, am Schluss gab es dann plötzlich, kurz vorm Radikalabfall, kurz davor, gab es praktisch eine Blütezeit, Philadelphia. Also eine Zeit, wo die Gemeinde Jesu aufgebrochen ist, wie nie mehr zuvor. Das war die Zeit, man kann sagen, im 18. und 19. Jahrhundert, wo die großen Erweckungen waren, wo fast alle großen Gottesmänner gelebt haben. Das war eine Zeit, man sagt in der Kirchengeschichte, die Riesen waren auf Erden, da waren sie alle da. Wo Gott einen riesen Aufbruch gab und dann kann man verfolgen, wie das systematisch vom Teufel wieder zerstört wird, wie Laodicea geboren wird, die Endzeitgemeinde. Es ist unsere Epoche. Die Zeit, wo die Gemeinde glaubt, dass sie reich ist und in Wirklichkeit absolut abgefallen. Und was ganz wichtig ist, bevor Gott offenbart, kommt in der Regel eine Phase der Buße. Das Musterbeispiel für dieses Tor der Buße ist der Daniel 9. Im Kapitel Daniel 9, da haben wir etwas Ungeheures. Und zwar Daniel bekennt seine Sünde und die Sünde des Volkes. Und in dem Moment, wie er tiefgründig Buße tut, offenbart ihm Gott dann die Danielsche Jahrwoche, diese sieben Periode, die hier praktisch diese, ich sag's mal so, 490 Jahre darstellt, wo der Messias praktisch den Tod findet. Die letzte fällt ja noch. Und es ist das gleiche Prinzip. Tiefgründige Buße und dann offenbart Gott. Das heißt, es geht Gott wiederum bei dieser Offenbarung nicht darum, dass wir was rauskriegen. Das heißt, der Wunderfitz oder die Neugier eines Menschen ist hier nicht gefragt, sondern letztendlich, wenn jemand Herzensbuße tut, dann zeigt ihm auch Gott, was kommt und bereitet ihn systematisch auf das vor. Diese Gemeinde in Pergamus, wenn ihr die Landkarte nochmal anguckt, die wir in die erste Manuskripte drauf haben, das ist alles so in etwa Provinz Asia. Sie war 25 Kilometer vor der Küste landeinwärts, also keine Hafenstadt, aber sie war Hauptstadt und des früheren Attalidischen Reiches. Und da ist dann was passiert, was auch mit anderen Städten passiert ist, und zwar diese Stadt, die hat man den Römer vererbt. Das war Attalus der Dritte. Wenn dann König war und er hat keine Erben gehabt oder wollte irgend sein Reich weitererhalten, dann hat er das einfach per Testament am römischen Reich vererbt und so ist das eine römische Stadt geworden. Was jetzt ganz bedeutend ist, dieses Sendschreiben sagt ja, du bist dort, wo der Altar Satans ist. Ich war schon in Pergamon. Und uns hat der Reiseführer nur erklärt, Pergamon, der Altar Satans, das ist der Zeus-Altar. Das war ein ganz berühmter Zeus-Altar. Ich glaube das aber nicht. Sondern hier war praktisch der erste Tempel und hier hat die Verehrung der römischen Kaiser als Götter begonnen. Die hat sich als Götter verehren lassen. Ein Kaiser hat sogar ein Pferd in den Senat aufgenommen. Also die waren absolut teilweise dämonisiert oder geistesgestört. Anders kann man es nicht nennen. Es gab eigentlich bloß einen von den römischen Kaisern, der einigermaßen normal war. Und der hat nur ein Laster gehabt. Und es war völlig anders wie alle seine Vorgänger und seine Nachfolger. Das war der Vespasian, der hat nur ein Laster gehabt, nämlich der Geiz. Also der war nur geizig, so nix. Also alles andere war normal. Außer dem üblichen Okkultismus, der eben in diesen Kreisen geherrscht hat. Aber die andere römische Kaiser waren furchtbare Menschen. Und hier hat dieser Kaiserkult begonnen. Also hier war eine Hochburg des Okkultismus. Da war nicht bloß dieser Kaiserkult, sondern da war ein berühmter Tempel, dieser Zeus-Tempel, der Tempel der Athene und des Dionysius und des Asklepios. Das ist was hochinteressant. Dieser Asklepios-Kult, die hat ihren Erlöser, diesen Gott Asklepios, ebenfalls als Soter, das ist griechisch, das heißt als Erlöser, als Heiland, als Retter bezeichnet. Das heißt, hier hat man gesagt praktisch, das war ein Retter, ein Erlöser, dieser Asklepios. Es war praktisch ein religiöses Zentrum. Ephesus war die Handelsmetropole und Pergamus war die okkulte religiöse Zentrale, und mit der haben wir es jetzt zu tun. Jetzt haben wir es plötzlich nicht mit Wohlstand zu tun, sondern mit Religion, mit Okkultismus. Wisst ihr, und wir haben viel mehr Geld von diesem ganzen Zeugs, als wir ahnen. Wie seht ihr am Auto, dass es ein Arzt ist? Da hat ein Aufpepper drauf. Da hat hinten ein Aufkleber drauf. Da ist ein Stab, wo sich eine Schlange drumherum wendet. Das ist das Zeichen des Gottes Asklepios. Weiß bloß niemand. Es war ein Heiligtum, wo man mit Schlangengift geheilt hat. Seine Tochter hat Hygieia geheißen, da kommt unser Wort Hygiene her. Also da war praktisch Okkultmedizin. Und das ist wieder typisch. Das heißt, hier haben wir es mit einer Stadt zu tun, die voll Okkultismus war, die letztendlich Okkultmedizin hatte. Das heißt, das ist auch wieder ein Spiegelbild, was in der Endzeit passiert. Die Okkultmedizin nimmt zu, die Götzekulte nehmen zu, es kommt alles praktisch wieder zur Reife. Das, was dort war, haben wir jetzt wieder endzeitlich. Und es ist so, wie soll ich es nennen? Es war nicht so, dass da nur dieser Kult war, sondern da war so eine Vielfalt von Kulten, dass man schon sagen kann, es war ein okkultes Zentrum par excellence. Und darum sagt nämlich der Herr, dieser Ort, das ist dort, wo der Teufel wohnt. Das ist der Ort, wo Satan sein Reich baut. Und jetzt, wenn man das genau betrachtet, unser Sendschreiben, dann sieht man etwas, wie der Teufel das macht. Das heißt, du findest, wenn es um Okkultismus geht, immer Alternativmedizin, und zwar mit okkultem Einschlag. Das heißt, es gehört da immer dazu. Du findest immer Kulte, bestimmte, ich sag's nochmal, Religionen, die sehr fromm einen Anschein haben. Da hat man auch vom Heiland gesprochen. Da hat man auch vom Retter gesprochen. Und zwar, man müsste das einfach sehen. Der Teufel war ein schirmender Cherub, der in der Gegenwart Gottes war. Wenn jemand Gottesdienst nachahmen kann, das heißt täuschen kann, fälschen kann, dann der Teufel. Mit dem haben wir es hier zu tun. Wenn wir uns das näher ansehen, ich lese uns nachher noch eine Stelle vor, wo, wie das war mit diesem Antipas. Wer sagt hier jetzt? Das sagt der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Das heißt, es passiert genau das Gleiche wie den anderen Sendschreiber. Der Jesus stellt sich zuerst vor. Und jetzt sieht man etwas ganz, ganz Wichtiges. Und zwar, wie begegne ich teuflische Linie? Wie begegne ich falsche Religion? Wie begegne ich Okkultismus? Wie begegne ich zum Beispiel okkulter Medizin? Was für ein Mittel hat Gott vorgesehen, um dem zu begegnen, um das zurückzudrängen? Es war ja in der Kirchengeschichte der Fehler der Hugenotten, dass sie nicht begriffen haben, was Gott für Waffe gebraucht und dass sie zum Schwert gegriffen haben. Darum hat sie Gott letztendlich umkommen lassen. Frankreich ist ein Heideland geworden, weil die Hugenotten unter anderem zum Schwert gegriffen haben. Hätte sie sich abschlachten lassen, wäre wahrscheinlich Frankreich ein blühendes christliches Land geworden. Und hier zeigt Gott ganz klar, gegen diese Dinge, da kann man nur mit einer einzigen Waffe vorwärts gehen, und das Wort Gottes. Das heißt, es gibt ja viele, dann auch Leute, die schreiben dann Bücher gegen das, die verklagen den Staat. Das wird letztendlich keine Wirkung haben. Sondern für den Gläubiger hat es bloß eine einzige Wirkung, das Wort Gottes. Das heißt, und der Gläubige wehrt sich ja laut Epheser 6 seiner eigenen Haut. Das heißt, der Gläubige muss diese Dinge für sich persönlich rigoros ablehnen und verwerfen, muss sich von dem trennen. Und das kann er nur durchs Wort Gottes, weil er noch voll Erkenntnis kriegt. Das heißt, der Herr beginnt nicht umsonst, dass er sich hier vorstellt und sagt, er hat das zweischneidige Schwert. Was jetzt wieder interessant ist, da steht eigentlich zwar zweischneidig, aber das steht in einem bestimmten Idiom. Das heißt, ist in so einem Wortgebilde. Da steht, das Wort, das hat die Grundwurzel Stoma. Und Stoma heißt Mund. Also wenn man das ganz wörtlich pingelig übersetzt und nicht nach der Übersetzungstechnik, also der Äquivalenz, dann würde das heißen, ein zweimündiges Schwert. Und da sieht man plötzlich, wie das Wort Gottes eine Funktion hat. Es ist zweimündig. Das Wort Gottes hat immer zwei Botschaften. Darum hat das Schwert auch zwei Schneiden gehabt. Es hat immer zwei Botschaften, Gericht und Gnade. Da sieht man, wie Gott handelt. Gericht und Gnade, drum hat das Schwert zwei Schneider, oder die Bibel betitelt es als zweimündig. Und der Jesus wird ja vorgestellt, und da ist wieder was wichtig, wenn man Hebräer 4, Vers 12 uns ansieht. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Jetzt kommt eine ganz, ganz wichtige Wirkung des Wortes Gottes. Wenn ich als Gläubiger in dieser elenden Endzeit überleben will, dann muss ich etwas tun, geistlich. Und zwar geistlich muss ich das Wort Gottes benutzen, wie dieses zweimündige Schwert. Das heißt, ich muss Gott erlauben in der stillen Zeit. Und das ist mit dem Hauptbestandteil, warum ich stille Zeit mache. Ich weiß nicht, wie oft ich die Bibel durchgelesen habe, von hinten bis vorne. Ich zähle es nicht. Kann nur das Neue Testament, weiß ich nicht. Aber etwas ist klar. Ich könnte irgendwann sagen, jetzt habe ich eigentlich alles, was ich wissen will, habe ich zur Kenntnis genommen. Das wäre völlig falsch. Ich lese die Bibel nicht nur, um Informationen zu bekommen, sondern ich lese die Bibel, weil sie ein zweischneidiges Schwert ist. Weil sie jeden Tag an meinem Herzen dieses Werk tun soll. Weil sie jeden Tag Geist und Seele scheiden soll. Weil sie jeden Tag Mark und Bein durchtrennen soll. Sie soll mir jeden Tag zeigen, was ist geistlich und was ist fleischlich. Sie sollen mir jeden Tag zeigen, was ist in Ordnung und was ist nicht in Ordnung, vor Gott und Menschen. Und das ist die Wirkung, auch dieses Zweimündige. Ich will hören, was sagt Gott über Sünde, was sagt Gott übers Gericht. Ich will aber auch sagen, was sagt Gott über Gnade. Und da sieht man etwas ganz klar, ich lese gerade wegen der Schlachter die Königsbücher und die Chroniken und muss die relativ schnell durchlesen. Ich bin wieder erschüttert worden, wie Gott konsequent Gericht ausführen lässt. Wie radikal. Und da muss man einfach sagen, mit diesen Dingen, die in Pergamus waren, ist nicht zu spaßen. Okkultmedizin ist genauso Zauberei wie alles andere. Ob ich zum Wahrsager gehe oder zu jemand, der über Medizin pendelt, es ist dasselbe, es ist Okkultismus. Ob ich letztendlich hingehe und mir das Horoskop stellen lasse oder ob ich mir durch eine Iris-Diagnose letztendlich Diagnose stellen lasse, ist genau das Gleiche, ist Zauberei, ist Okkultismus. Und die Bibel zeigt hier, dass es gefährlich ist. Und jetzt muss ich vom Wort Gottes her lernen, wie Gott diese Dinge sieht. Dass er sie nämlich als Gräuel bezeichnet. Und dass er das Gericht androht. Und dass es lebensgefährlich ist. Und ich lerne aber gleichzeitig, dass das Blut Jesu Christi reinmacht von jeder Sünde. Dass wenn ein Mensch da was mit zu tun gehabt hat, dass er gereinigt werden kann durch Jesu Blut. Und dann merkt man, Gott will, dass wir diesen Dingen begegnen durch das zweischneidige Schwert, durch das Wort Gottes. Dass wir lernen zu erkennen, was Gott will. Und dann werden wir nämlich hier letztendlich nicht getroffen werden von diesem Teufelszeug. Und was natürlich wichtig ist, wenn man Psalm 149,6 anguckt. Das Lob Gottes sei in ihrem Mund und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand. Schau hier jetzt Schattenbild. Wenn der Gläubige beginnt, mit dem Wort Gottes sich zurückzubilden, dann ist er verkauft. Jetzt müssen wir einfach ganz nüchtern sein. Wir haben ohne das Wort Gottes keine Chance, geistlich langfristig. Das Wort Gottes ist das Wichtigste, was ein Gläubiger in Händen hat. Warum glaubt ihr, warum in den Christenverfolgungen immer das Wort Gottes vernichtet wurde? Die römischen Kaiser haben immer die Schriftrolle verbrannt. In Russland haben wir die Bibel verboten. In China, sobald ich sag's nochmal, ein Gewaltherrscher gegen das Volk Gottes geht, sucht er es zuerst im Markt zu treffen beim Wort Gottes. Und jetzt kommt das Teuflischste des Teuflischen. Wir haben Freiheit, wir haben keine Verfolgung, wir haben absolut Zeit, wir haben das Geld, Bibel zu kaufen, wir haben alles, was man braucht, und wir studieren es nicht. Und wir haben plötzlich keine Zeit mehr fürs Wort Gottes. Da siehst du, wie raffiniert das der Teufel macht. In Russland hast du teilweise unter der scharfen Verfolgung, je nachdem, wo du warst, bis zum Jahresgehalt für eine Bibel zahlen müssen, oder die haben es mit der Hand abgeschrieben. Wir haben alles und lesen es nicht. Da sieht man, wie teuflisch der Ersatz ist, den Satan hier versucht, in die Gemeinde reinzubringen. Er will sie vom Wort Gottes abhalten. Warum? Weil ich dann keine Waffe mehr habe gegen dieses okkulte Zeug. Nur durch das erkenne ich das. Wisst ihr, mein Hirn ist ja viele Einflüsse ausgesetzt. Und die Einflüsse des Zeitgeistes gehen auf mich ein. Irgendwann sagt der Teufel, immer wieder, im Unterbewusstsein, immer wieder, durch Artikel, durch Menschen, in dem man sagt, das ist doch alles wunderbar. Mein Kollege sagt immer, ich war beim Hämopathen, das hat geholfen. Und wir sagen, aber eine bestimmte Verdünnungsmethode ist es Wasser. Jetzt, was hat dich geheilt? Wasser. Dann erkläre ich Ihnen, wenn man sagt, das ist steinerische Theologie, Das ist okkulte Religion. Der glaubt, durch Schüttler kommt kosmische Kraft in das Ding rein. Das hat doch geholfen. Wisst ihr? Und diese Dinge durchschaue ich nur durchs Wort Gottes. Und darum brauche ich dieses Schwert des Geistes, um hier letztendlich, schattenbildlich heißt, mit dem Schwert in der Hand, der Feind, der Teufel, praktisch abzuwehren, seine Angriffe. Der Jesus stellt sich ja in Offenbarung 1,16, das ist ja bloß wieder aufgegriffen vor, als der das zweischneidige Schwert in der Hand hat. Und jetzt sieht man das, dass er uns dieses Schwert praktisch gegeben hat. Er hat es uns in die Hand gegeben, dass wir mit umgehen können. Das ist die wichtigste Lektion. Wenn es um Religion geht, dann nur das Wort Gottes. Wieso, wie kann ich behaupten, zum Beispiel, dass bestimmte Religionen vom Teufel sind? Das ist relativ einfach. Weil es die Bibel sagt. Alles, was ich letztendlich weiß, habe ich aus dem Wort Gottes. Wenn man das richtig behandelt, richtig teilt, dann ist das Wort Gottes vor einer strahlenden Klarheit, wo ganz genau sagt, wie Gott die Dinge sieht. Zum Beispiel sagt der Herr Jesus ganz klar, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also kann ich 100% sagen, wenn ein Mensch der Herr Jesus nicht findet, wenn ein Mensch sich nicht bekehrt, wenn ein Mensch nicht Vergebung der Sünde hat, dann fährt er in die Hölle, egal wo der herkommt, egal wie er heißt. Ich habe viel Ärger bekommen, weil ich immer wieder betont habe, als die Mutter Teresa noch gelebt hat, habe ich gesagt, wenn die Frau bei allen ihren guten Werken sich nicht bekehrt, dann fährt sie in die Hölle. Weißt du, dann merkst du erst, wie verseucht auch die Gläubigen schon sind, hat so extrem brauchst du jetzt nicht sein. Das ist nicht extrem, es ist so. Manchmal sagt man es ja nicht so und denkt es bloß. Aber das Grundproblem ist ganz einfach. Wir haben nur einen Maßstab, wir haben nur eine Waffe, das Wort Gottes. Und gerade wenn es um diese Dinge geht, wie in Pergamus, um die okkulte Dinge, dann brauchen wir das Wort Gottes mehr denn je, um zu verstehen, was normal ist, um geschützt zu sein, um den Kampf zu kämpfen. Jetzt geht der Herr Jesus hin und macht wieder das Gleiche, was er bei den anderen Gemeinden macht. Er macht ihnen wiederum klar, dass er sie kennt. Das ist ungeheuer wichtig. Er kennt sie. Er sagt, ich weiß deine Werke. Er weiß ganz genau, was ich aus Epheser 2, Vers 10 an Werke, die Gott bereitet hat, vollführt habe. Aber er weiß natürlich auch Jeremia 17, Vers 5. Gott kennt auch meine Werke, die nicht gut sind. Ich meine jetzt nicht einmal unbedingt die direkte Sünde, sondern ich meine die Werke aus Jeremia 17, Vers 5. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch für seinen Arm hält und dessen Herz vom Herrn weicht. Er kennt auch, was wir aus unserem Fleisch heraus tun, wo wir den Herr nicht brauchen, wo wir nicht auf Gott vertrauen, wo wir selber was anzetteln. Also er kennt unsere Werke im positiven Sinn, wie unsere Werke im negativen Sinn. Er sagt nochmals, ich kenne deine Werke, ich weiß genau, was ich bei dir abspiele. Das nächste, er sagt, er weiß, wo wir wohnen. Ich weiß, wo du wohnst und sagt, dort, wo du wohnst, ist der Altar oder der Thron Satans. Eigentlich der Thron, das Herrschaftsgebiet des Teufels. Das ist jetzt wieder ganz wichtig. Er kennt unsere Situation, wo wir drinstecken. Und das ist wieder das, worum er uns als hohe Priester vertreten kann, weil er ganz genau weiß, wie es jedem von uns geht. Das heißt, ich brauche mir nicht überlegen, warum Gott es zulässt, sondern ich kann ganz kindlich darauf vertrauen, dass der Herr das alles weiß. Guck mal, mit dem Okkultismus, mit dem Zeugs, da muss man sich auseinandersetzen, ob man will oder nicht. Mir hat einmal ein Kunde, der mich mal reingelegt. Ein Kunde kam zu mir, der war ein hochgradiger Mechanikermeister. Der war als Entwicklungshelfer in Nepal. Das war so ein Multigenie. Und der hat Messer gemacht, selber. Es gibt nichts Vergleichbares. Die waren von letzter Qualität, von der Schärfe, mit Holzgriff, alles selber gemacht. Und es war mein Kunde, er war zufrieden mit mir und dann wollte er einfach mir was Gutes tun. Dann bringt er mir so ein Messer. Jetzt hat er aber Folgendes gesagt, der hat gesagt, ich denke, der macht einen Spaß, hat er gesagt, geben Sie mal 10 Pfennig. Wir haben 10 Pfennig gegeben. Dann sagt er, die 10 Pfennig behalte ich jetzt, sagt er, wenn man nämlich jemand ein scharfes Messer schenkt und man gibt ihm 10 Pfennig, dann schneidet er sie. Ich war so baff, ich habe mit dem ja gar nicht gerechnet, bis ich bin da gestanden, habe das Maul aufgesperrt und bis ich dann geschaltet habe, war der wieder weg. Aufs Messer lag da, ich habe es heimgenommen. Jetzt kam das Interessante, wenn ich dann die Bibel gelesen habe oder vor Gott bewegt habe, ich habe keine Ruhe mehr bekommen wegen diesem blöden Messer. Nein, überlegt, jetzt schmeiß ich es raus, aber das hat ja nichts genutzt, weil ich musste ja Zeugnis sein. Ich habe ja dieses Spiel mitgemacht. Also was habe ich gemacht? Jetzt habe ich gewartet, bis er kommt. Es ging aber eine Zeit, bis mein Herz so weit war. Bei der Bank kannst du nicht unbedingt solche geistlichen Kriege ausführen, am Bankschalter. Hat mal ein Kunde zu mir gesagt, der war aber gläubig, es ist sicher schwer, am Bankschalter eine Bibelstunde abzuhalten, aber es geht schon. Und dann kam der Mann, dann habe ich zu ihm gesagt, Sie, geben Sie mal 10 Pfennig. Der hat nicht geschaltet. Dann macht der Geldbeutel auf. Nee, halt, ich habe gesagt, nehme 10 Pfennig, stick und sage, ich gebe Ihnen 10 Pfennig. Dann nimmt die 10 Pfennig, tut sein Geld bei Leuten, sagt, so, jetzt sind wir quitt, ich bin nämlich nicht abergläubisch. Jetzt behalte ich aber ihr Messer, ich schleppe mich nämlich auch, wenn ich nicht ihre Dinge habe. Dann war ich frei. Ich habe damit eindeutig das Okkultzeugs zurückgewiesen, das hätte man streiten können. Ich hatte dann sogar Freiheit, das Ding zu behalten, das liegt bei mir im Kuchenbuffet, liegt im Ding drin. Das tut mir nichts, bin ich felsenfest überzeugt. Aber es wäre gefährlich geworden, geistlich, wenn ich das nicht zurückgewiesen hätte. Das heißt, wir müssen uns dauernd dem Wort Gottes aussetzen, dass der Herr in unserem Herzen arbeiten kann und dass wir, wenn es gilt, kein ruhiges Gewissen mehr haben, dass wir das abwehren können. Und zwar, er sagt hier ganz klar, das ist dort, wo der Satan wohnt. Das heißt, der Okkultismus nimmt immer mehr zu. Und er weiß, was bei uns passiert. Er weiß, dass hier in unserer Zeit der Okkultismus an allen Ecken blüht. Dass wir immer sagen wir, satanischer werdet. Das heißt, der Herr kennt unsere Situation. Das ist ganz wichtig. Und hier war dieser Kaiserkult, hier war dieser Zeus-Altar. Und hier sieht man dann etwas. Er sagt hier letztendlich, Und zwar hier geht es um einen ganz konkreten Fall. Eine Person, die namentlich genannt wird, wo der Thron des Satans ist. Und er sagt, ein paar sind hier, die noch festhalten. Und dort, wo der Satan ist, da passiert etwas. Johannes 15, Vers 18. Man darf etwas nie vergessen, es ist kein Spiel. Es geht auch nicht um Frucht, es geht um alles. Alles oder nichts. Johannes 15, Vers 18. Frucht ist ein Nebendefekt. Er sagt der Herr Jesus, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Das heißt, die Welt hasst uns um Jesu Willen. Das ist das Problem. Schlimm ist, wenn die Welt uns hasst, wenn wir Sonderlinge sind. Es gibt auch Gläubige, die sind Sonderlinge. Es gibt Gläubige, die sündigen, die leben in Sünde. Oder leisten sich Marotte oder leben ihre religiöse Art aus. Wenn uns die Welt wegen dem hasst, das ist schlimm. Aber die Bibel sagt hier, in tiefster Grunde, hasst die Welt den normalen Gläubiger, wenn sie der Herr Jesus zuvor gehasst hat. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und diese Okkultlinie, die werdet ihr nicht aufbaut, nur dass sie da sind. Sondern im Endeffekt muss uns klar sein, vom Wort Gottes her, dass hier ein Kampf auf Leben und Tod ist, sind unsere Todfeinde. Das muss man ganz nüchtern sehen. Bloß wir sollen nicht bös gegen die Leute reagieren, sondern wir sollen geistlich die Mächte, die dahinter stehen, mit der Waffenrüstung des Christen bekämpfen. Das ist ein Unterschied. Und hier sieht man, Johannes 17, Vers 14, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie. Der Jesus sagt ganz klar, die Welt, die hier okkult verseucht ist, die hasst die Gläubiger. Das kannst du nicht verhindern. Da kann es sein, dass du durch bestimmte normale Situationen ein positives Verhältnis mit jemand hast, aber vom Grundsatz her ist die Welt gegen uns. Mein Nachbar hat mich immer gefragt, hast du einen anderen Gott wie ich? Das hat die Leute geärgert. In dem Moment, wie du mal Jesus dienst, ärgerst du sie, weil du anders bist. Weil du immer eine Anklage gegen sie bist, weil sie im tiefsten Grunde wissen, dass sie Gott dienen müssten. Das ist gar keine Frage, das wissen sie. Die spüren das. Und da kommt der Hass her. 1. Korinther 4, Vers 10, es kommt aber nicht nur Hass aus der Ecke, sondern auch Verachtung. 1. Korinther 4, Vers 10, um des Christus willen, ihr seid klug in Christus, wir schwach, ihr aber stark, ihr in Ehren, wir aber verachtet. Der Paulus redet hier als Arbeiter, der gearbeitet hat für die Gemeinde. Und er sagt im Prinzip, wenn du für Gott arbeitest, wirst du verachtet. Das ist der Normalzustand. Wenn die Leute dann merken, dass du eben nicht reagierst wie jeder andere, dass du was völlig anders tust, dass du zum Beispiel deine Freizeit teilweise opferst, dass du dir bestimmte Dinge nicht leistest, bestimmte Sachen dir nicht erlaubst, einfach anders bist wie der Rest der Welt, dann ärgert sie sich wieder an dir. Dann werden sie dich entweder verachten oder sie werden dich hassen. Das ist ganz normal. Was das Normalste der Welt ist, steht im Hebräer 13, 13. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Die Bibel sagt immer, der Herr Jesus ist vors Lager gegangen und hat die Schmach des Christus getragen. Also er hat als Erlöser, als der Christus, hat er seine Schmach getragen, hat sich verachten lassen, um uns zu erlösen. Jetzt sagt die Bibel, jetzt geh du auch vors Lager und sei bereit, dich auch verachten zu lassen, auch praktisch vors Lager zu gehen und die Schmach zu tragen. In Hebräer 11, 26 steht und noch viel deutlicher. Dort heißt es, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, nämlich der Mose. Und da sagt die Bibel ganz klar, der Normalzustand ist, dass der Gläubige eine bestimmte Schmach, eine bestimmte Verachtung auf sich nimmt, um Jesu willen. Das ist normal. Und je okkulter die Umgebung ist, je krasser wird es rauskommen. Das ist gar keine Frage. Jetzt kommt aber das Schlimme. In der Regel wird der Gemeinde oder wird der Gläubige nicht von den ganz humanitären Gottlosen verfolgt, sondern sie werden in der Regel eher von den ideologischen, siehe Kommunismus, kommunistische Religion ohne Christus, oder sie werden in der Regel von der Religion selber, siehe der Katholizismus, der trunken ist vom Blut der Heiligen, verfolgt. Das heißt, der Angriff kommt in der Regel aus einem halbreligiösen Lager. Und das ist Pergamon, war halbreligiös. Da sieht man ganz genau, das war der Ergriff, dort kommt letztendlich das, was wir hier sehen, her. Und jetzt kommt der Herr Jesus wieder und erklärt und sagt, aber er weiß nicht nur, was bei denen passiert, sondern er weiß auch, dass das ein Ort ist, wo der Teufel selber wohnt, weil der Teufel eine Hochburg hat. Und er weiß, wie sie reagiert, nämlich, dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast in den Tagen, als nämlich was Schreckliches passiert ist. Jetzt kommt nämlich das Wichtige. Was ein wirklicher Glaube wert ist, das sieht man in der Regel erst, wenn man merkt, was Menschen bereit sind, für einen Preis dafür zu bezahlen. Da ist der Antipas getötet worden. Ich greife mal das vor. Ich lese euch mal vor, was mit dem Antipas war. Das heißt hier, also Lukas, vom Lukas-Evangelium ist in Griechenland umgebracht worden. Da heißt es, 2 Jahre später soll der treue Zeuge Antipas in der Stadt Pergamus, wo des Satans Thron ist, in einem glühenden, kupfernen Stier verbrannt worden sein. Jetzt kommt nämlich das Interessante. Das ist das einzige Kirchengeschichtsbuch, wo ich kenne, wo das drin kommt. Das heißt, und das ist das eigentlich Traurige, die Menschen haben diesen treue Zeuge Jesu, diesen Antipas, vergessen. Wer ihn aber nicht vergessen hat, war Gott. Wir kommen nachher drauf. Und er sagt jetzt zu diesem Gläubigen, ganz klar, ich weiß, dass du standhältst. Jetzt kommt das Interessante. Wir brauchen in der Regel, wenn die Okkultinvasion kommt, oder wenn Verfolgung kommt, wir brauchen in der Regel nichts tun, als mit dem Schwert des Geistes uns geistlich zu wehren und standzuhalten. Und standhalten heißt in der Regel in der Bibel unten bleiben. Einfach, ich sag's mal, wie ein Lamm stillhalten, es über sich ergehen lassen, aber nicht mitmachen. Das heißt, sich wehren bis zum geht nicht mehr, aber trotzdem stur bleiben, geistlich stur bleiben. Egal was passiert. Er sagt hier ganz klar, du hast meinen Namen praktisch bewahrt, du hast ihn festgehalten und hast den Glauben nicht verleugnet, sondern du hast standgehalten. Und zwar gerade in der Zeit, wo der Antipas, dieser treue Zeuge, letztendlich getötet wurde. Die Bibel sagt ja, wir sollen Zeuge sein. Wenn man das nur kurz anguckt, in Apostelgeschichte 1,22. Einer von diesen muss mit uns Zeuge seiner Auferstehung sein. Ist euch aufgefallen, was da steht? Da steht Zeuge der Auferstehung, ein Apostel. Da steht zum Beispiel nicht, er muss ein theologisch geschulter Beweisführer sein für letztendlich die Auferstehung, sondern Zeuge. Der Auftrag Jesu ist immer an die Gemeinde gewesen. Zeuge. Es einfach zu bezeugen. Das heißt, zu erzählen und sagen, so ist es. Wisst ihr, ich habe so viele Bücher selber daheim. Es kommen unendlich viele Bücher auf den Markt, wo man die Evolution versucht zu widerlegen und versucht zu beweisen, dass Gott die Welt geschaffen hat. Ist alles okay. Aber auf die Art bezeugt sich Gott nicht. Muss man ganz klar sagen. Sondern Gott bezeugt sich, indem er Zeugnis gibt. Und da gibt es Bücher, das gibt, sie steht alles gut drin, aber da gibt es ein altes Buch, das heißt, hör dein Gleichnis. Und da siehst du die Dinge. Da sind auch 2 im Bus gefahren, ein Zeuge, Jesu und ein anderer. Und der hat gesagt, wissen Sie, das Ding ist ganz einfach. Glaube ich nur für die Schwachen, die haben nichts zum sich festhalten. Wir, die wahren Starken, wir brauchen das nicht. Wir brauchen nichts, wo wir uns festhalten können. Dann hat er gesagt, ist okay. Wenn die nächste Kurve kommt, nimmst du die Hand vom Haltegriff. Im Bus. Jetzt kommt gleich eine scharfe Kurve, nimm die Hand vom Haltegriff. Dann wollen wir gucken, ob du dich feststellst. Ist Schlagfertigkeit in der Argumentation, ein Zeuge Jesu zu sein, einfach der Herr Jesus zu bezeugen. Dann müssen wir mal gucken, wie die alten Gläubigen bezeugt haben. Da ist jemand gekommen und hat gesagt, war der Glaube, was hat es gebracht? Dann ist er hingekommen und hat gesagt, ich bring dir mindestens für jeden, den du mir bringst, dass es durch den Atheismus besser mit ihm geworden ist, bring ich dir 10 Gläubige, die vom Alkohol, von der Sünde, von Bindungen frei geworden sind und Gott dienen. Und du kannst mir nicht einmal einen dagegen stellen, wo das gleiche durch den Atheismus passiert ist. Das ist Beweis. Dass man einfach Zeugnis gibt und bezeugt und sagt, ich persönlich war ein elender Sünder, gebunden, war ein Wrack. Und der Herr hat mich zurechtgebracht durch seine Gnade. Die Erlösung durch Jesu Blut hat mich zurechtgebracht. Das glaubt mir heute keiner. Ich war so schüchtern. Ich konnte bis... Das ist nicht einmal so lange her. Da konnte ich einen Raum, wo viele Leute waren, nicht betreten. Ich habe es nicht ausgehalten. Ich war der Komplex in Person. Das glaubt mir niemand. Verschüchtert bis zum Geld nicht mehr. Komplexhaufen. Wenn die Erlösung kommt, dann wird es weggewischt. Dann kommt das Gegenteil. Dann kommt der Herr plötzlich und gibt geistlich Kraft. Und das müssen wir bezeugen. Da kommt doch keiner zum Glauben, wenn ich ihm jetzt irgendwelche Beweise bringe. Das mag einmal im Einzelfall okay sein. Aber Gott will, dass wir Zeugen sind. Zeuge Jesu. Dass wir bezeugen, was der Jesus getan hat. Apostelgeschichte 22, 15. Und du sollst bei allen Menschen ein Zeuge für ihn sein, von dem, was du gesehen und gehört hast. Er soll ein Zeuge sein, ein Zeuge Jesu Christi. Wisst ihr, ein Zeuge ist letztendlich nur, dass ich etwas wie vor Gericht bezeuge, so habe ich es erlebt, so ist es. Wisst ihr, da kann man viel erzählen und theoretisch rum und um und katholisch richtig, interessiert mich alles nicht. Sondern ich habe erlebt, wie die Vergebung der Sünde mein Leben verändert hat. Und das ist entscheidend. Und Gott will Zeugen. 1. Petrus 5, 1. Sogar selbst der Apostel Petrus geht hin und sagt, die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeugen der Leiden des Christus. Er sagt nur, ich war ein Zeuge dessen, was er gelitten hat. Macht ihr etwas? Da kommt kein theologischer Beweis. Wir haben mal einen Azubi gehabt, der ist Pfarrer geworden. Das war ein schwieriger Azubi. Ich gläubig, er Pfarrer, nicht gläubig. Hochintelligent. Der hat mir dauernd erklärt, dass Jericho siebenmal ausgegraben ist. Das war für ihn das Glaubenshindernis. Jericho ist siebenmal ausgegraben. Wir können es 20-mal ausgraben. Interessiert mich nicht. Der McIntosh, den hat sich mal gefragt, beziehungsweise sein Buch schreibt er in die 5 Bücher Mose, was ist eigentlich mit der Archäologie? Der eine sagt, dort ist Jerusalem, der andere dort, das stimmt gar nicht, der Ort war woanders, wie die Bibel sagt. Er hat geschrieben, vorne drin ist ein Buch, das hat mich sehr erbaut, hat er gesagt. Was machst du mit der Archäologie? Sagt er, ich zeig dir, wie ein wahrer Gläubiger angesichts der Wissenschaft die Bibel liest. Er sagt, er liest, glaubt und betet an. Fertig. Das heißt, wir bezeugen. Ihr müsst euch mit der Wissenschaft auseinandersetzen, wie oft ihre Beweise ändert. Das ist wie ein Fähnlein im Wind. Ich habe mich mit einem Theologen, man sagt, das ist in Deutschland mit der größte Sprachwissenschaftler und mit der größte Spezialist für Urtext. Ich bin ein kleiner Laie, der es nebenher untersucht hat. Dann habe ich mit dem Mann einen Briefwechsel gehabt. Dann kommt der große Herr Professor und legt das auf den Tisch. Dann habe ich mal was gemacht, dann habe ich nur bezeugt. Habe nur geschrieben, was die Bibel sagt, habe gesagt, hier, zack, guck selber. Und habe gesagt, also Entschuldigung, da brauche ich keine Theologie mehr. Wenn ich das sehe, ist für mich das Ding gegessen. Habe mir einfach ganz einfach geschrieben, wie ich sehe. Habe nur geschrieben, also bei mir im Geschäft wird sowas, was ihr macht in der Theologie, wird kein Mensch glauben. Es kam nicht mal mehr Antwort. Wisst ihr warum? Weil es keine gibt. Das Problem ist nämlich das, sobald du Wahrheit vom Wort Gottes bezeugst, kann der andere noch so theologisch, noch so geschult sein, hat keine Chance mehr. Er ist erledigt. Er ist erledigt. Und dazu brauchst du eine Waffe. Und die Waffe ist das zweimündige Schwert des Wort Gottes. Und das ist das, was hier sich abspielt. Und Gott will, dass wir Zeuge sind mit dem Wort Gottes. Hebräer 12, 1 sagt er sogar eine Wolke von Zeugen. Jetzt noch Apostelgeschichte 13, 31. Und er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm aus Galiläa nach Jerusalem hinaufgezogen waren, welche seine Zeugen sind vor dem Volk. Das heißt, die Bibel sagt ganz klar, es war Zeugnis. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. In Offenbarung 1, Vers 5, wir haben das gelesen, betitelt die Bibel der Herr Jesus als der treue Zeuge. Das heißt, er ist der wahre Zeuge. Jetzt guckt mal die Beweisführung Jesu. Der Jesus hat den Menschen keine theologischen Beweise gebracht. Er hat ihnen keine naturwissenschaftlichen Beweise gebracht, sondern er hat sie überführt vom Sündenfall her. Er hat sie überführt. Er ist hingegangen, wo die religiösen Leute diese Ehebrecherin steinigen wollten. Und Ehebrecher musste man steinigen. Ist euch aufgefallen in dem Beispiel, dass der Mann gefehlt hat? Hat der Mann gefehlt? Den hätte sie laufen lassen, aber die Frau hätte sie gern gesteinigt. Blutrünstiges Volk war das. Das war die Religiosität, war bloß Tarnung. Was macht der Herr Jesus? Er geht einfach hin und sagt, und schreibt auf den Boden. Und jeder, der die Bibel kennt, weiß, dass in Jeremia geschrieben steht, deren Namen, die vom Herrn abgefallen sind, sollen in den Staub, in den Boden geschrieben werden. Er ist hingegangen, hat die Namen von den Leuten, die drumherum gestanden sind, auf den Boden geschrieben, dass sie abgefallen sind. Und dann ist er aufgestanden und gesagt, so, wer von euch ohne Sünde ist, der warf den ersten Stein. Wobei ich nicht weiß, ob er es so schreibend gesagt hat oder ist ja egal. Auf jeden Fall, er hat es ihnen gesagt, ins Gesicht rein. Und da passiert halt dann was. In dem Moment heißt, sie gingen, ein jeder von seinem Gewissen überführt, weg. Sie sind weggegangen. Sie konnten nicht mehr. Und das ist Zeugnis. Und er ist der treue Zeuge. Wenn wir Jesus können wir lernen, wie wir zeugen sollen. Und er sagt, da war so ein Zeuge, der Antipas, der hat einfach bezeugt. Was hat denn der Johannes der Täufer am Herodes bezeugt? War er denn bezeugt? Er hat ihm Sünde bezeugt. Er hat gesagt, du lebst in Sünde. Und er hat gewusst, dass er in Sünde lebt. Wieso? Mit diesen Dingen will Gott letztendlich, dass wir diese Welt angehen. Wir sollen uns selber verteidigen und sauber halten mit dem Wort Gottes. Wir sollen aber gleichzeitig dann der Welt gegenüber einfach Zeuge sein. Das ist die Waffe und die Kriegsführung, die Gott will. Also die Bibel ist nicht immer das Richtige gegenüber der Welt. Ich habe mal meinem Chef, er hat mir gesagt, ich soll mitgehen zu einer Feier und ich habe gewusst, dass da Alkohol fließt. Und habe ich in der stillen Zeit habe ich gekämpft, ob ich mitgehen soll. Ich war da relativ frisch auf der Bank. Und da habe ich gebetet. Sprüche 1, Vers 9, soll ich nicht mehr vergessen. Und ich lese der stillen Zeit. Und dann kommt sofort noch ein paar Vers, kommt, wenn dich die Sünder locken, so folge ihnen nicht. Das hat eingeschlagen wie Bombe. Dann habe ich zu meinem Chef in der Bibel aufgeschlagen und gesagt, guck, da steht es, wenn dich die Sünder locken, folge ihnen nicht. Ich kann dir das ist dann Dummheit. Das ist so übereifer in der ersten Liebe. Aber da hat es dann noch glättet. Er hat sich aufgeregt bis zum Gehen nicht mehr. Ich muss aber dazu sagen, damals war er noch nicht mein Chef, er ist erst später geworden. Und durch diese Erlebnisse hatte ich es dann später, wo mein Chef war, leichter, weil er schon ganz genau gewusst hat, was ich mache oder nicht. Da war die Fronte schon abgesteckt. Da war nur Kollege. Hat sich aufgeregt bis zum Gehen nicht mehr. Aber wisst ihr, das meine ich. Bezeugen. Wir sollen Zeuge sein. Nach außen Zeuge. Bei uns. Schwert des Geistes. Er sagt dir nicht, nimm das Schwert des Geistes und greif die draußen an. Sondern er sagt, der Antipas war kein Schwertkämpfer, sondern ein treuer Zeuge. Ich brauche die Welt mit dem Wort Gottes nicht überführen, sondern ich muss sie mit der Weisheit, die ich vom Wort Gottes bekommen habe, und mit der Wirkung des Heiligen Geistes in meinem Herzen muss ich sie überführen. Hier, der Antipas, es hat mich so erschüttert immer. Alle Welt, die Kirchgeschichte hat den Mann vergessen, aber Gott hat ihn nicht vergessen. Gott hat ihn in die Bibel reingeschrieben und dann ist er unvergesslich. Das gleiche wie beim Hiob. Ich hab wieder denken müssen, der Hiob jammert und sagt, oh, dass doch mein Schicksal mit eisernem Griffel aufgeschrieben wurde. Genau das ist passiert. Wie Gott handelt. Und hier genau das gleiche beim Antipas. Er hat ihn nicht vergessen. Er hat an ihn gedacht, hier war der hohe Priester, der ihm letztendlich zur Seite stand. Müsst eins sehen, das was im Antipas passiert ist, das ist der Normalfall. Ich habe das letzte Mal die Märtyrergeschichte gelesen. Ich muss das einfach sehen. In 2. Timotheus 3,12 steht, jeder, der gottselig leben will in Christus Jesus, muss verfolgt werden. Und in Offenbarung 12, Vers 10 und folgende steht, sie haben ihre Seele nicht geliebt bis in den Tod. Wisst ihr, ich habe mir das vorgestellt. Ich war da unten schon. Ich sag's mal so, da ist so Wetter wie jetzt, ist wahrscheinlich ein kühler Tag. Das ist schon brennend heiß. Und dann nehmen sie einen glühenden Stier. Das war ein Götzebild wahrscheinlich. Der hat geglüht. Wie ein glühender Ofen, warf dich bei lebendigem Leben rein. Also, wenn man schon sterben muss, kann ich mir einen schöneren Tod vorstellen. Es muss furchtbar gewesen sein. Und da gehört es halt auch dazu. Wenn es der Wille Gottes ist, dann werde ich als Märtyrer sterben. Wenn es der Wille Gottes nicht ist, dann werde ich nicht als Märtyrer sterben. Gott lässt auch in der Regel die Märtyrer werden, die es können. Und er gibt ihnen die Kraft dazu. Das ist wieder ganz wichtig. Die kriegt man, wenn es gilt. Und hier siehst du dann, das war dieser treue Zeuge. Aber man sieht, wie der Okkultismus. Glaub nicht, dass das alles so freundlich ist, was da draußen in der Welt vor sich geht. Das sind erste Schritte. Es wird immer enger. Irgendwann kommt die offene Feindschaft. Es war immer so. Warte noch ein paar Jahre, wenn der Herr verzieht. Wenn einmal die ersten Gesetze da sind, die praktisch sagen, du musst alles erlauben. Ich habe jetzt wieder gelesen im Informationsdienst, wie eine Sekte definiert wird von den amtlichen Stellen. Da geht es so weit, dass man sagt, eine Sekte ist, der sagt, dass es Gut und Böse gibt. Das ist ein Merkmal einer Sekte. Dass man sagt, dass es Gut und Böse gibt. Muss ich mal vorstellen. Seht ihr, was unsere Väter gesagt hätten, die nur normal sind, die vor einer Generation verstorben sind, wenn man das denen erzählt hätte. Da haben wir nur gewusst, was wenigstens gut und böse ist, was normal ist. Aber hier, es wird alles verwischt werden, irgendwann greifen sie uns. Aber jetzt geht der Herr Jesus hin und sagt, wo ist das Problem dieser Gemeinde? Nicht die Verfolgung. Sondern er sagt, da ist was anderes. Er sagt ihnen praktisch, du hast die Waffe des Wortes Gottes, du sollst mein Zeuge sein. Hier ist ein anderer Zeuge, ich weiß, dass du standgehalten hast. Und Antipas, das ist in meiner Zulassung geschehen, dort wo der Teufel wohnt. Das heißt, er hat es gewusst, Gott hat es zugelassen, hat es abgedeckt. Aber jetzt sagt er in Vers 14, aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort, nämlich in der Gemeinde, solche hast, die an der Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israel zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast du auch solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Und jetzt kommt der Herr Jesus plötzlich und sagt, da ist ein Problem. Er sagt, da gibt es ein weniges, was böse ist. Dagegen steht unendlich viel, was gut ist. Und jetzt müssen wir einfach den Antipas nochmal sehen. Der Antipas steht als das absolut Gute diesem absolut Bösartigen gegenüber. Und dazwischen ist die Gemeinde. Zwischen dem vollkommenen guten Antipas, der zum Märtyrer wird, und zwischen dem vollkommenen bösartigen Umfeld, wo der Okkultismus war. Und dazwischen war die Gemeinde. Und bei der Gemeinde war eine Kleinigkeit. Da war nur eine Kleinigkeit. Er sagt, es war wenig, was bös war. Und jetzt müssen wir noch zum Antipas. Müssen wir noch etwas dazu lesen. Und zwar Psalm 116, 15, dass wir verstehen, wie Gott das Gute sieht, das hier passiert ist. Und zwar, hier heißt es, kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Getreuen. Das müssen wir einfach sehen, dieser Tod des Märtyrers war von Gott her unendlich kostbar. Das war das Wertvolle, das Positive in diesem Pergamus. Der Nebet war aber absolut okkult verseuchte Stadt und mittendrin war eine Gemeinde, die großteils gar nicht schlecht gestanden ist. Die war gar nicht schlecht, aber sie haben das Problem nicht erkannt. Sie haben nicht erkannt, dass wenn diese religiöse Vermischung, wenn da etwas hereinkommt in eine Gemeinde, dass sie dann untergeht. Und hier redet letztendlich der Apostel von der Vernichtung der Vermischung. Und die Vermischung mit Okkultem, die Vermischung mit Bösem, die Vermischung mit Ungöttlichem ist die Hauptfalle in der Endzeit. Und er sagt hier, ich habe ein weniges gegen dich. Er greift ja hier an und sagt, da hat es Leute, die Lehre Biliams haben, das gleiche Mal hat wieder Balak, die Nikolaiten sind. Er sagt hier ganz klar, er hasst es. Müsst ihr euch vorstellen, was muss es heißen, wenn Gott etwas hasst? Das ist was Ungeheures, dass Gott etwas hasst. Aber hier ist etwas, er sagt hier, die Lehre Biliams. Und ihr wisst alle, die Lehre Biliams, wenn ihr das Alte Testament kennt. Der Biliam hat mit dem Mund für Israel geredet und gesegnet. Hat aber hinterrum, ist er einfach hingegangen, hat zu den Völkern gesagt, das ist ganz einfach. Ihr kriegt die Juden mit einem ganz einfachen Trick. Schickt eure Frauen hin, eure Mädchen. Dann werdet ihr die heiraten, wie beim Salomo. Und die werden ihre Götter mitbringen und so kriegt er die Vermischung. Er hat sie vermischt. Obwohl Gott verboten hat, Heidinnen zu heiraten. Das ist genau das Gleiche. Wenn heute jemand, der zum Glauben kommt, ein junger Mensch, ein Ungläubiger heiratet, ist er selber schuld. Das ist was ganz anderes, wenn beide ungläubig sind, sonst kennt jemand zum Glauben. Das ist was ganz anderes. Aber wenn praktisch jemand gläubig ist und heiratet einen Ungläubigen, begeht er praktisch die gleiche Sünde wie hier Israel. Und ist Israel immer zum Fallstrick geworden. Das muss man einfach ganz nüchtern sehen. Der Rat Bileams war Vermischung. Und hier ist religiöse Vermischung. Und er sagt hier, das ist die Lehre der Nikolaiten, da kann man eine Lehre draus machen. Nikolaus ist ja der griechische Begriff für Bileam. Das ist das Gleiche. Nur ist hier institutionalisiert, die Nikolaiten. Und in der Regel, Nikolaus, das ist die Volksherrschaft, also die Masse. Und das heißt zu Deutsch, in der Endzeit gibt es ein Riesenproblem, dass die Masse der Gläubigen, die Masse des Volkes sich vermischen wird. Jetzt ist die Frage, was tun wir als Gläubige? Und jetzt kommt der Kampf. Wir dürfen uns nicht vermischen. Der Herr sagt nämlich, tue Buße. Und jetzt kommt das Interessante. Über was soll denn hier dieser Bote oder dieser Verantwortliche Buße tun? Er soll Buße tun, dass die Dinge in der Gemeinde, wo er drin ist, passieren. Muss ich mir vorstellen. Er redet ja durch diesen Bote und sagt, du tue Buße. Dass du nämlich in deiner Gemeinde Leute hast, die Bileamiten sind. Dass ihr in eurer Gemeinde Vermischung zulasst. Raus mit. Es muss raus. Und da geht sogar so weit, dass er sagt, er hasst es. Es ist ganz selten, dass Gott was hasst. Ich habe mir nur zwei Begriffe aufgeschrieben. Es gibt noch viel mehr. Amos 6, Vers 8. Amos ist ein typisches Buch für solche Dinge. Und der Herr und Gott, der Herr, hat geschworen, so wahr ich lebe, spricht der Herr, der Gott der Heerscharen, ich verabscheue Jakobs Stolz und hasse seine Paläste. Das ist der erste Punkt, er sagt hier praktisch, er hasst Stolz und Prunk im Reich Gottes. Amos 5, 21. Ich hasse, ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlungen nicht riechen. Er hasst falsche Gottesdienst. Sieh mal, was Gott hasst. Und aus dem Grund hasst er auch die Lehre der Nikolaiten, die sein Volk dazu gebracht hat, sich zu vermischen. Wisst ihr, jetzt kommt einfach einmal und nehmt euch, wenn ihr es noch habt, ich habe es teilweise aufgehoben, aber nicht alle, und nehmt euch zum Beispiel einen Bücherprospekt der Gläubiger vor 20 Jahren. Und dann nehmt ihr einen Bücherprospekt von heute. Und da gibt es nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder sind wir elende Narren oder unsere Väter waren elende Narren. Eins von beiden. Die haben sich nämlich um geistliche Dinge gedreht. Die haben geistliche Dinge angegangen. Und wenn ich sehe, um was ich heute die Gemeinde Jesu dreht, da bleibt es mir weg. Heute wird das Sälchen gehätschelt und gepäppelt. Wellness, Psychologie. Also, mir hat es wieder jemand erzählt. Ich habe da nichts sagen können. Ich wollte niemanden beleidigen. Wenn ich zuerst mal sie beleidigen, in der Regel nicht. Und das versuche ich zu vermeiden. Hat aber erzählt vor einer christlichen Freizeit, und dass sie dann doch nicht mitgegangen sind, weil es halt teuer war. Hat sie den Preis genannt, mir ist die Luft weggeblieben. Zwei Wochen Griechenland 10.000 Mark, habe ich gesagt. Das ist nicht mehr normal. Die Gläubigen sind nicht mehr normal. Wisst ihr, genauso, ich hasse es. Ich habe Prospekte, hätte ich auslegen können in dieser Gemeinde. Prospekte einer befreundeten Gemeinde. Ich habe sie in den Dreck immer geworfen. Keiner von uns hat es gesehen, wisst ihr warum. Da stand hinter wieder dick drauf, du musst 40 Mark zahlen, dass du da teilnehmen darfst. Und da schmeiße ich es einfach in den Dreck immer. Das geht nicht. Wisst ihr, das ist auch Bileamitentum, Vermischung mit dieser Welt. Dass man abkassiert für die Versammlung. Das Wasser des Lebens ist immer noch umsonst. Da sind wir uns einig. Da wird nicht abkassiert. Das sind so Dinge, wo in die Gemeinde reinkommen. Managertum, Psychologie und über die Psychologie, Okkultismus. Dann kommt letztendlich Theologie, Wissenschaft. Gott hat gesagt, was nichts ist vor der Welt, hat er erwählt. Er beruft die Leute, wie er will. Du wirst nicht ein großer geistlicher Mensch durch Studium. Es nützt dir überhaupt nichts. Sondern wenn Gott dir ihre Berufung gegeben hat und du bist ihm treu, dann wird dir alles das zufallen, was du brauchst. Das sind die Prinzipien des Reiches Gottes. Und Vermischung bedeutet, dass man das alles aufgibt und alles macht wie diese Welt. Dass man sich benimmt wie diese Welt. Dass man sich letztendlich auch nach Mode trennt, nach allem, was die Welt tut, richtet. Zu mir sagen manchmal, das tun jetzt alle, du sagst, mir egal. Also ich mache zum Beispiel so, wenn mir ein Perle Schuh gefällt, dann kann es immer sein, dass ich jahrelang immer die gleiche Schuhe habe. Dann sagt jeder, der hat bloß ein paar Schuhe. Das stimmt nicht ganz, sondern ich habe immer die gleiche. Ich kaufe es dann gleich zweimal. Und vorher, wo ich sie gekauft habe, ich auch gleich zweimal gekauft. Ich kaufe immer blaue Hosen, immer die gleiche. Oder besorgt mir blaue Hosen, irgendwie alles gleich. Wisst ihr, du musst normal bleiben, du musst nicht rumlaufen mit einem Rupfersack, das muss nicht sein. Aber wir müssen normal bleiben. Wir wollen nicht jede Kuhfliege machen, die hier die Welt tut. Und das siehst du. Das ist auch bei den Jungen. Wenn jetzt jeder einen Ohrring drin hat und Piercing und sich das Ding durchsticht, ich möchte nochmals betonen. Vor Gott ist das ein Gräuel, was hier abläuft. Das haben die Heide gemacht im Alten Testament. Ist euer Mädel jetzt gestorben, weil sie 147 Piercing-Löcher gehabt hat. Ja. Ist ja nicht mehr normal.
Und
da ist nämlich Folgendes, dass letztendlich, ich glaube, dass jeder normale Mensch, dass dem da anders wird. Jedem. Und dass die Gläubigen wissen, was ist noch normal, dass sie normal bleiben, dazu braucht sie das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Sie dauernd lernen, was normal ist, und dann können sie sich wehren. Aber dieser Zeitgeist, der wird immer brutaler werden. Und das, was Gott hasst, wird immer stärker werden. Geschwister, brauchen wir da nicht schwätzen. Ich kann es jetzt nur sagen, es ist noch nicht strafbar. Aber es ist gar nicht mehr lange, ist es strafbar. Kann es ein schlimmeres Gräuel geben wie homosexuelle Ehe? Gibt es was Schlimmeres? Römer 1, Vers 18. Dann müssen wir unsere Bibel zuklappen. Genauso, wenn AIDS keine Strafe für Hurerei ist, dann verstehe ich gar nichts mehr. Wisst ihr, das ist normal. Das unsere Väter hätte da nicht einmal eine Sekunde gezweifelt. Und jetzt kommt die Gemeinde Jesus und sagt, sei nicht extrem. Es könnte ja auch sein, ist was anderes. Ist gar nichts anderes. Genauso, mich erschüttert es bis aufs Blut. Ich habe es jetzt in der eigenen Verwandtschaft erlebt. Jetzt kann man über Fernseher denken, wie man will, aber jetzt guckt einmal einfach, lauf durch die Stadt. Und jetzt guck, seit es Kabelfernseher und seit es die Schüssel gibt, bei meinen Nachbarn, ich habe es geknipst, ich habe extra den Fotokoll mit dem Teleobjektiv teilweise, habe das schön rausgeknipst, dass ich schön festgehalten habe. Eine wunderbare weiße Schüssel. Und mitten drin steht, so dick, Satan, und keiner merkt mehr was. Ja, was muss man noch draufschreiben, dass jemand merkt, wo da die Quelle ist für sowas? Wisst ihr, das ist Endzeit. Völlige Verblendung und Vernebelung der Menschen. Vollständige Verwirrung. Man weiß nicht mehr, was gut und böse ist. Man weiß nicht, was normal ist. Und da brauchst du das Wort Gottes. Das ist die einzige Quelle, die dich als Mensch normal hält. Es ist so, Gott hat hier nur eine Erwartung, Buße. Ist wieder interessant. Er sagt nur, du musst nur Buße tun. Änderung deiner Gesinnung. Das Buße heißt Metanoia. Meta heißt mit, Nos ist die Gesinnung. Das heißt, er sagt ganz einfach, ändere deine Gesinnung und geh du mit mir mit. Das heißt, denke du, wie ich denke. Dass du aussagst, das ist Sünde. Dass du aussagst, von dem muss ich mich absondern. Dass du aussagst, ich muss Buße tun. Dass ich das Gleiche denke, wie Gott denkt, das ist Buße. Und dann sagt er, ist in Ordnung. Ich habe es nochmal aufgelistet, Offenbarung. Die ganze Offenbarung ist geprägt von Buße, bis Ziffer 5. 2. Petrus 3, Vers 9, das ist ein ganz entscheidender Endzeitvers. Und zwar, da geht es darum, um die Verzögerung der Wiederkunft Jesu. Da sagt jetzt der Apostel, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, dass er nämlich kommt. Wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Das heißt, Gott zögert es aus, dass die Menschen Raum haben zur Buße. Ist doch herrlich. Wie Gott ist, ist seine Gnade, dass er Raum zur Buße gibt. Und Korinth, das haben wir ja gesehen, Korinth ist die kritische Gemeinde im Neuen Testament, weil sie einfach völlig fleischlich war. Und hier sagt der Paulus in 2. Korinther 12, 21, auch wieder was Not ist. Er sagt hier, sodass mein Gott mich nochmals demütige bei euch, wenn ich komme und ich trauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben, wegen der Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie begangen haben. Letztendlich ist genau das Gleiche. Die Gemeinde Jesu hat immer nur eine Not, dass sie Buße tut. Und der Buße muss man was anderes verstehen, wie das, was wir glauben. Da glaubt man, Buße ist nur, wenn ich jetzt so eine Reue empfinde, dass mir die Tränen kommen. Das ist nicht Buße. Buße ist, wo ich mein Denken mit Gott gleichschalte und bereit bin, alles so zu sehen, wie Gott sagt. Einmal steht in der Bibel, nach meiner Umkehr, das heißt, nach meiner Buße empfand ich Reue. Oft kommt sie erst hinterher, die Reue. wenn zuerst die Buße kam. Buße beginnt im Kopf, wo ich bereit bin, gehorsam zu sein, Gott zu glauben. Und ganz wichtig, das ist ein teuflischer Fallstrick, auch in Pergamus. Das war ein Fallstrick, eine Falle. 2. Timotheus 2,25. Hier sagt der Paulus, es ist ein Allheilmittel, das ist ein Rezept. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Vollerkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Das sagt die Bibel ganz klar. Man kommt aus der Falle des Teufels nur über Buße heraus. Nur über Buße. Wenn du siehst, dass jemand sich verirrt hat, musst du beten, dass er Buße tut. Das ist das Entscheidende. Es hilft ihm nichts. Was habe ich mit verirrten Gläubigen diskutiert? Wisst ihr, was geholfen hat? Nichts. Teilweise, wenn du gebetet hast und gesagt hast, Herr, gib Gnade, dass er Buße oder dass sie Buße tut, ist in der Regel was passiert. Aber durch Schwätze erreichst du gar nichts. Also Gott will hier letztendlich, dass man Buße tut. Er will auch, dass man Buße tut, wenn der Gemeinde sowas passiert. Also manchmal musst du dich fragen, haben wir auch schon gefragt, hat gesagt, was ist in unserer Gemeinde passiert, dass bestimmte Dinge passieren können? Da muss doch vorher was passiert sein. Haben wir eine Tür aufgemacht? Haben wir einen Kompromiss gemacht? Haben wir dem Teufel die Hand gereicht? Haben wir irgendwas gemacht, was wir gar nicht gemerkt hatten, was böse ist? Und dann muss man Buße tun. Muss sagen, halt. Dann muss man zurück an den Anfang. Muss es wieder hinaus tun, was böse ist. Sonst bleibt der Fallstrick des Teufels und sonst kommt dieses Pergamus, ich sag mal, Metier langsam in die Gemeinde rein. Dann färbt die Gemeinde und dann kriegst du plötzlich diese ganzen Symptome. Also ich erzähle jetzt nochmal was. Ich würde es auch erzählen, wenn die Brüder da sitzen würden. Meine Frau und ich waren fort in ihrer Gemeinde. Ich hatte dort Verkündigung, Beate ist mitgegangen. Und ich war in der Gemeinde, das gilt mit als eine der strengsten Gemeinden weit und breit. Ich war bei den Jungen, wie bei uns die jungen Erwachsenen. Es war lauter so von 15 bis 25. Viel Jugend, es waren mindestens 200 Leute. Wo die Versammlung rum war, habe ich zu meiner Frau gesagt, also, ich habe jetzt nur noch einen Wunsch, aus diesem Versammlungssaal rauszukommen. Ich habe gesagt, ich halte es nämlich im Endeffekt nicht mehr aus, diese verdichtete sexuelle Atmosphäre, die in diesem Raum herrscht. Hat alle so, wie man es haben will. Formell. Alle Frauen hatten Druck. Was war's für? Wisst ihr? Es ist ein riesiger Unterschied, ob ich in der Bibel was formell tue. Es gibt Gemeinden, wo die Frauen das Haupt bedecken und setzen solche Waagerechter für Hüte auf. Dass nachher der Wettstreit geht, wer hat den schönsten Hut. Ja, man freut mich, ob das wohl der Sinn ist von 1. Korinther 11. Wisst ihr, das sind so Dinge, wo einfach, ich sag's vorsichtig, wo man den Sinn nicht erkannt hat. Wir hatten mal eine Wanderung gemacht. Mein Bruder, mich verwandt wegen meiner Frau, hat gesagt, die hat die Jeans an. Ich hab gesagt, ist okay. Ich hab gesagt, jetzt guck mal die andere Schwester an, die hat so leichte Kleidchen an, da geht ein Wind. Jetzt guck mal, wie die aussieht, was ist moralischer. Meine Frau, ihr etwas gammelige Jeans, die war nicht gerade so schön, sagen wir vorsichtig. Oder das, was hier die jungen Männer sehen, was ist besser, wenn sie das sehen? Da konnte mir keine Antwort geben. Wisst ihr, das ist das, was ich meine. Da kommt dann selbst in die konservative Gemeinde, kommt plötzlich etwas rein. Man hält nur formell alles ein, was man glaubt, das richtig ist. Aber da passiert was. Da passiert eine Veränderung. Wisst ihr, da wird einfach was verändert. Man gleicht sich dieser Welt an. Man macht genau das Gleiche, was die Welt auch macht. Man fängt an, die anderen zu reizen. Das ist Sünde. Das ist effektiv Sünde. Das muss man verhindern. Es gibt es auch bei Männern. Ich habe es gar nicht gewusst, weil ich hatte keine Ahnung dafür. Wo ich das erste Mal einen Prediger da hatte, der das Sakko hatte mit roter Umschlägerung. Da hat es klingelt bei ihm. Da habe ich gesagt, hoppala. Wisst ihr, oder wenn Brüder bei uns, schon passiert, Brüder, man hat vorne irgendwas Psychosomatisches. Also mir kam mal ein Bruder, den ich sehr schätze, gesagt, darf ich etwas bei dir eine Vase kaputt machen? Bei der Verkündigung. Und ich gesagt, nee, bei uns wird predigt, nicht Vase kaputt machen. Nee, das muss ich dann sagen, ich schätze den Bruder sehr. Und er hat sich auch sagen lassen. Ich habe gesagt, wenn du für die Botschafter, was ich kaputt machen will, das kann nicht sein. Gott hat gerade das Wort gegeben. Wenn du es in Worte nicht ausdrücken kannst, nützt die Vase auch nichts. Weil mein Bruder da gestempelt. Wie hinterher zu ihm. Da sind sie meistens ein bisschen frustriert. Gell? Da kommen die Geschwister zu mir und sagen, war das wunderbar. Es war so anschaulich. Ich habe es verstanden. Und dann kann der böse Karl Hermann sagen, trotzdem nicht. Die Bibel sagt, predige das Wort. Wisst ihr, das ist das, wo das einbricht. Zum Beispiel Pantomime, wisst ihr, was es ist? Das ist rein rassiges, teuflisches Kaspertheater. Das ist gar nichts. Das ist Kaspertheater. Das muss man so deutlich sagen, wenn dann der Hensler Verlag und alle frommen Verlage 100.000 Bücher mit Anspielen, mit Pantomime und so Zeugs haben, dann ist trotzdem nicht in Ordnung. Wisst ihr, das ist Gemeinde Jesu. Die wehrt sich mit dem Schwert des Geistes. Sagt der Paulus, sagt, predige das Wort. Das ist gar nichts. Und das ist letztendlich der Kampf der Endzeit. Wir müssen aufpassen, dieses Zeug kommt auf eine Ebene, wo du es gar nicht glaubst. Da wird plötzlich wird der Frau eingeredet, du bist die Ärmste, du brauchst jetzt Wellness. Neudeutsch. Du brauchst jetzt Wohlfühleffekt. Du musst nicht mehr mit Christus gekreuzigt sein, du musst dein Seelenleben nicht in den Tod gehen, sondern du musst es pflegen. Du musst sagen, da brauchen wir nichts erzählen, wo das herkommt. Es kommt aus der untersten Hölle des Zeugs. Weil die Bibel genau das Gegenteil lehrt und darum brauchen wir das geschriebene Wort, dieses Schwert des Geistes, das uns normal hält. Sonst passiert hier etwas, das man gar nicht mehr merkt, wo man Buße tun müsste. Und zwar, was wieder ganz interessant ist, dieser Kampf hier ist geistlich. Der Herr sagt, sonst komme ich mit dem Wort meines Mundes. Das heißt, dann richtet er uns gemäß sein Wort und dann stößt er Erleuchtung. Das Brutalste, was in der Gemeinde passieren kann, wenn der Leuchter umstößt. Wir müssen mal gucken, wie Missionswerke zugrunde geht, wie Gemeinde zugrunde geht. Die kippt um, weil sie solche Dinge zulässt. Es gibt Musikgruppen, die sind absolute Lästerer. Wo ich das erste Mal von einem namhaften Missionswerk im Schwarzwald ein Prospekt bekommen habe. Und da waren die Musik-CDs von diesen Lästerer drin. Dann habe ich gewusst, das ist gekippt. Und das ist das, was in der Endzeit passiert. Der Teufel unterlauft mit dem Zeitgeist die Gemeinde und jubelt ihnen das unter, was in der Welt normal und schön und gefragt ist. Und damit geht die Gemeinde unter. Und da müssen wir kämpfen. Und das ist der Kampf, den sie hier auch hatten. Und sie haben sogar mit dem Leben bezahlen müssen. Und wieder der gleiche Satz 17. Wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Wir haben ja das letzte Mal schon das Ohr untersucht. Wenn man sich bewusst ist, das Ohr ist der Kanal zum Herzen eines Menschen, genauso wie das Auge. Die Sinne sind der Kanal. Und der Herr Jesus hat das Gleichnis in Matthäus 13 vom Himmelreich, von dem vierfachen Ackerfeld erklärt hat, sagt er, anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, etliches 100, etliches 60, etliches 30-fältig. Wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was sagt er hier aus? Schilder mal sonst eine Parallelstelle. Er sagt aus, es kommt auf meinen Herzensboden. Mein Herzensboden ist der Kampfplatz. Um das geht's. Wenn mein Herzensboden verhärtet ist, habe ich keine Chance. Wie pflüge ich den Herzensboden wieder weich, dass Wort Gottes als Same reinfallen kann? Durchs Wort Gottes, wenn ich mich immer offene Herzen lese und mich vollständig dem unterwirf, was ich lese. Wenn ich jetzt schon am liebsten Bibel zumache, wenn ich schon was angestellt habe, und dann lese ich Bibel, dann passiert was ganz Seltsames. Jede Stelle, wo ich lese, redet von dem, was ich angestellt habe. Ich kann machen, was ich will, ich habe keine Ruhe mehr. Kaum ist das in Ordnung gebracht, dann redet die Bibel nicht mehr über das. Das ist die Wirkung vom Heiligen Geist, das ist brutal. Du hast keine Ruhe mehr, Tag und Nacht, das ist herrlich. Und das will Gott, darum brauchen wir dieses Schwert des Geistes, das ist ein geistlicher Kampf. Und da lernen wir zu hören. Aber es geht beim Hören um unseren Herzensboden. Darum sagt er, wer ein Ohr hat zu hören, das heißt, dessen Herzensboden bereitet ist, dem kann Gott helfen. Und dann sagt er wieder, wer überwindet? Was steht dort in Offenbarung 12,10? Ihr sitzt dreimal auf dem Zettel drauf. Sie haben ihn überwunden. Durch des Lammes Blut. Durch das Wort ihres Zeugnisses, macht was, Zeuge, und haben ihr Seelenleben nicht geliebt bis zum Tod. Und diese drei Dinge sind genau das Thema vom Sendschreiben in Pergamus. Zeuge Jesu zu sein, das Wort Gottes als zweischneidiges Schwert und letztendlich bereit sei, zu sterben, Märtyrer zu sein. Und er sagt, mit diesen drei Haltungen wirst du 100% überleben. Und das ist das, was man ganz besonders braucht in der religiösen Auseinandersetzung drin sein. Hier, was Pergamus uns zeigt, da brauchen wir es ganz besonders. Jetzt kommt die Belohnung. Er sagt, wer überwindet, den gebe ich von dem verborgenen Manna. Jetzt muss man einfach sehen, wenn er die Bibelstelle lest, es ging ja hier auch um Götzeopferfleisch zu essen. Das ist ja interessant. Er sagt hier, die versuchen euch Götzeopfer zu geben, praktisch falsche Speise. Und er sagt, du kriegst von mir was Besseres, nämlich Manna. Und Manna war ja das Brot vom Himmel. Und ich habe da jetzt die Stelle drauf, Hebräer 5, wo es um die feste Speise geht, 1. Korinther 4, Epheser 1, 3, gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Aber die entscheidende Stelle habe ich eigentlich nicht drauf. Was sagt denn die Bibel? Was ist denn das Brot vom Himmel? Das wahre Manna. Das ist der Jesus selber. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Aber wenn ich tatsächlich überwinde, wenn ich beginne, den richtigen Weg zu gehen, Buße zu tun, dann wird der Herr Jesus für mich immer mehr zum Zentrum, zum Ein und Alles, zum Manna, zu der Speise werden. Dann werde ich auch die festeste Speise verkraften und werde geistlich überleben. Dann werde ich immer stärker werden. Wenn ich keine Buße tun, wird die Wirkung des Wortes Gottes und die Wirkung Jesu Christi in meinem Herzen nicht ziehen. Dann wird nichts passieren. Das Problem. Er geht weiter und sagt, und ich werde ihm einen weißen Stein geben, und auf dem Stein, da steht ein neuer Name, den niemand kennt, außer ihm selbst. Die Bibel sagt ja ganz klar, 1. Petrus 2, Vers 4 bis 9, ihr seid zu diesem Felsen, zu Christus gekommen, zum großen Fels. Sie sagt dann ganz klar, ihr seid kleine Steine. Hier hat er praktisch, habe ich dann einen Stein. Ein Kind Gottes, berufen mit dem Paket Gottes, mit allem drum und dran. Und der Stein ist weiß, gereinigt in Jesu Blut. Hier habe ich das Paket der Erlösung. Und gleichzeitig sagt er, da steht ein neuer Name drauf. Und das ist was ungeheuer Wichtiges. Hier in 1. Mose 35, Vers 10, das ist die Stelle, wo der Jakob mit dem Herr Jesus kämpft, wo der Herr Jesus in der Gestalt des Engels am Jabok mit ihm ringt. Da sagt die Bibel ganz klar, der Engel des Herrn, der Jesus, sagt zu ihm, du heißt nicht mehr Jakob, sondern Israel. Der Abraham hieß nicht mehr Abram, sondern Abraham. Die Sarah heißt nicht mehr Sarai, sondern Sarah. Der Paulus hat vorher Saulus geheißen. Als er sich bekehrt hat und Gott gedient hat, hat er nicht mehr Saulus geheißen, sondern Paulus. Das heißt, das, was wir hier haben, der weiße Stein, das ist das Paket der Erlösung. Letztendlich. Der Stein, ich bin berufen als Stein im Tempel Gottes, ich bin weiß. Und der neue Name, das ist das, wie Gott mich nennt. Das heißt, er nennt den Paulus nicht mehr Saulus, den Erbetenen, sondern Paulus, den Geringen. Das heißt, das ist das persönliche Verhältnis zu meinem Jesus, wo meine Stellung ihm gegenüber dokumentiert wird. Und dann sagt er praktisch, wenn du hier richtig gehst, dann bist du in der richtigen Stellung Gott gegenüber, dann bist du ein wahrer Paulus und kein Saulus mehr. Dann bist du nicht mehr Jakob, der Fleischliche war, sondern bist du Israel, der Gotteskämpfer. Das heißt, da geht es darum, in Christus zu bleiben. Da geht es darum, in der Spur der Nachfolge zu bleiben. Das ist das Bild des Namens. Dann laufe ich in meiner Berufung und laufe so, dass Gott mir den richtigen Namen geben kann, nämlich das, was er für mich will. Dann lebe ich meine Berufung aus bis zum Letzten. Und dann bin ich ein wahrer Überwinder. Und jetzt nochmal zusammenfassend. Mit diesen drei kleinen Schritten wird der Gläubige die Endzeit überleben. Und das, was hier in Pergamus ist, das ist nicht das, was vorher letztendlich Smyrna war. Smyrna war die reine Verfolgung. Hier ist was Gefährlicheres wie Verfolgung. Hier ist religiöse Vermischung, die dann im Endstadium zur Verfolgung führt. Er sagt aber, du musst schon kämpfen und den Kampf des Glaubens auf zwei Ebenen vollführen. Mit dem Schwert des Geistes gegen dich selber und mit dem Zeugnis gegen draußen. Und das vorher, dann wirst du überleben. Du musst diese Haltung des Überwinders einnehmen als Gläubiger. Dann kommst du ins Ziel. Wo das nicht der Fall ist, dann passiert es, dass dieses Pergamus, diese religiöse Vermischung, den Gläubigen zu Fall bringt. Ich habe nicht nur einen Fall, sehr blühende Gläubige, die sind weg. Die sind wirklich weg. Das ist eine Katastrophe. Wisst ihr, und hier geht es wirklich. Wer überwindet, der kriegt. Wer nicht überwindet, aus. Das ist ganz klar, wo man nicht redet. Es geht um alles oder nichts. Ich möchte nochmal beten zum Schluss. Und Jesus, mich da einfach danke, dass dein Wort so klar ist. dass du uns einfach zeigst, dass wir einen Kampf nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern gegen geistliche Mächte. Und dass du uns die perfekte Waffe in die Hand gegeben hast, dein zweischneidiges Schwert, dein Wort. Dass du uns aber auch ein Mittel gegeben hast, das jeder anwenden kann, ohne Studium, ohne Ausbildung, einfach zu bezeugen, was du in unserem Herzen getan hast. Und dass wir mit diesen zwei Waffen auch durch die Endzeit gehen können. Gib uns auch dieses Überwinterherz, das letztendlich bereit ist, ein Zeuge zu sein, das bereit ist, sich waschen zu lassen mit deinem kostbaren, teuren Blut, das bereit ist, auch notfalls Märtyrer zu sein. Halt einfach diese Gesinnung in unser Herz, obwohl das nicht da ist, gib uns Gnade zur Buße, dass wir aus jedem Fallstrick des Teufels herauskommen, dass wir als Gläubigen da auch als Gemeinde einfach überleben in dieser bösen Zeit. Gib uns geöffnete Augen des Herzens, dass wir es erkennen und dass wir nicht in die Falle des Teufels gehen, sondern überwinden zu deiner Verherrlichung. Dafür danke ich dir. Amen. Amen.